Ja, mein Part ist auch kein anderer als euer Erzählen aus der stillen Zeit, wobei ich schon einmal vorgegriffen habe und über den Text sprechen werde heute, der erst am Dienstag dran ist, Lukas 5, die Verse 1 bis 11. Am Dienstag werdet ihr ja noch die 5 Verse darauf lesen, aber die ersten 11 Verse, das ist heute das Thema der Predigt. Ich lese aus Lukas 5, die Verse 1 bis 11 nach der Guten Nachricht Übersetzung. Eines Tages stand Jesus am Ufer des Sees von Genezareth. Die Menschen drängten sich um ihn und wollten Gottes Botschaft hören. Da sah er zwei Boote am Ufer liegen. Die Fischer waren ausgestiegen und reinigten ihre Netze. Er stieg in das eine, das Simon gehörte, und bat ihn, ein Stück vom Ufer abzustoßen. Dann setzte er sich und sprach vom Boot aus zu der Menschenmenge. Als er seine Rede beendet hatte, sagte er zu Simon, fahr hinaus auf den See und wirf mit deinen Leuten die Netze zum Fang aus. Simon erwiderte, Herr, wir haben uns die ganze Nacht abgemüht und nichts gefangen. Aber weil du es sagst, will ich die Netze noch einmal auswerfen. Sie taten es und fingen so viele Fische, dass die Netze zu reißen drohten. Sie mussten die Fischer im anderen Boot zu Hilfe herbeiwinken. Schließlich waren beide Boote so überladen, dass sie fast untergingen. Als Simon Petrus das sah, warf er sich vor Jesus nieder und bat, Herr, geh fort von mir. Ich bin ein sündiger Mensch. Denn ihn und alle anderen, die bei ihm im Boot waren, hatte die Furcht gepackt, weil sie einen so gewaltigen Fang gemacht hatten. So ging es auch denen aus dem anderen Boot, Jakobus und Johannes, den Söhnen von Zebedäus, die mit Simon zusammenarbeiteten. Jesus aber sagte zu Simon, hab keine Angst, von jetzt an wirst du Menschen fischen. Da zogen sie die Boote an Land, ließen alles zurück und folgten Jesus. 40 Tage mit Jesus, das ist unser Oberthema in den kommenden Wochen bis Ostern. Stille Zeit mit Gott. Die Geschichte heute hat, ich muss es zugeben, auf den ersten Blick ganz, ganz wenig zu tun mit stiller Zeit. Von Stille kann hier nämlich gar nicht die Rede sein. Wenn man mal guckt, wie viele Leute allein hier betroffen sind. Eine große Menschenmenge will Jesus hören, also mit Sicherheit eine größere Menge als heute hier versammelt ist. Sagen wir mal 1000 oder 2000 oder gar 3000. So groß, dass Jesus keine Chance hat, sich verständlich zu machen, weil sie ihn einquetscht und eindringt. Aber die Masse, diese große Masse von Menschen spielt eigentlich keine so große Rolle. Sie taucht nur am Rande auf, ist ein Teil der Kulisse sozusagen. Wir wissen noch nicht einmal, was Jesus zu ihnen gesagt hat. Das hätten wir vielleicht gerne gewusst, was der Inhalt seiner Predigt war. Und dann sind da noch eine Handvoll Fischer auch dabei, weil Jesus wegen der Enge eines der Boote als Kanzelzweck entfremdet. Jetzt wisst ihr, warum eine Kanzel da ist, damit man als Redner nicht so eingequetscht ist und alle einigermaßen gut erreichen kann. Einige Namen kennen wir. Da ist der Simon, der später den Namen Petrus bekommt von Jesus selber. Dann sind da Johannes, von dem wir eins der Evangelien haben, und auch Jakobus, sein Bruder. Und dann ist da noch einer, der mit Namen hier gar nicht auftaucht, von dem wir aber wissen, dass er auch dabei war, nämlich der Andreas. Der Andreas war der Bruder von Simon und die beiden scheinen zusammengearbeitet zu haben, denn in dem Wort sie, im Vers 7, da steckt der Andreas sehr wahrscheinlich drin. Aber eigentlich ist nur Simon wichtig. Simon, der später unter dem Namen Petrus bekannt ist. Und dann natürlich Jesus. Also eine Sache zwischen zwei Personen. im Wesentlichen Jesus und Petrus. Und da sind wir eigentlich schon bei der stillen Zeit. Denn das ist ja auch eine Begegnung, nicht in erster Linie mit einem Text, nicht in erster Linie mit einem Buch, sondern eine Begegnung mit einer Person, mit dem Sohn Gottes, mit unserem Herrn, mit Jesus Christus. Es ist eigentlich eine Begegnung Jesu mit Petrus, um die es hier geht. Alle anderen Personen, die gehören so zum Rand der Geschichte dazu. Auch Johannes und Jakobus werden nur genannt, weil sie später zum inneren Kern des Jüngerkreises gehören. Die waren dann später immer dabei, selbst in Momenten, wo Jesus allein sein wollte mit Simon, die beiden gehörten dazu. Hätte es diese Begegnung zwischen Jesus und Simon nicht gegeben, dann wäre diese Geschichte gar nicht in der Bibel gestanden. Da hätte man auf sie verzichten können. Zum Ort des Geschehens, der See Genezareth, der uns noch öfter begegnen wird im Lukas-Evangelium. Er liegt im Norden Israels, in Galiläa, in einer Senke unglaublich tief, 200 Meter unter dem Meeresspiegel. Er ist 20 mal 12 Kilometer groß. Ich habe mal nachgerechnet, ein Drittel der Größe des Bodensees. Wenn man mit dem Fahrrad drumherum fahren kann, man kann es nicht aus Sicherheitsgründen, glaube ich jedenfalls, also ich kann es mir nicht vorstellen. Aber wenn man es könnte, dann wäre man 60 Kilometer unterwegs. Dieser See war immer schon reich an Fischen und deswegen gab es so an der Küstenlinie eine ganze Reihe von Fischerdörfern. Der erste Punkt, den ich gerne deutlich machen möchte von dieser Geschichte her, was mir jedenfalls deutlich wurde, ist, erwarte, dass deine stille Zeit zu einem tieferen Miteinander zwischen dir und Gott führen kann. Das möchte ich euch gerne deutlich machen. Nimmt es nicht als eine Routine. Ich habe auch schon Mittwoch darauf eingegangen. Es kann so leicht zu einer Routine werden. Denkt daran, es ist nicht eine Begegnung zwischen einem Buch und dir, sondern eine Begegnung zwischen einer Person und dir. In der Luther-Übersetzung steht als Überschrift der Fischzug des Petrus. Mir kommt es so vor, als ob es in Wirklichkeit der Fischzug des Jesus heißen müsste. Er sagt zwar, von jetzt an wirst du Menschen fischen, aber in Wirklichkeit betätigt er sich als Menschenfischer. Es ist sein Fischzug und es bleiben vier Personen im Netz hängen. Die vier bleiben im Netz, sie werden Jesu Nachfolger und bleiben bei ihm. Das, was hier passiert, das möchte ich gern auf die stille Zeit übertragen. Wir hatten doch die stille Zeit am Mittwoch so definiert. Stille Zeit ist eine tägliche Zeit der Gemeinschaft mit Gott, in der ich die Bibel lese und bete, um die Beziehung zu Gott zu vertiefen. Das ist das Ziel, die Beziehung zu Gott zu vertiefen. Er möchte es jedenfalls. Er möchte jedenfalls die Beziehung zu uns vertiefen. Hoffentlich sind wir auch bereit dazu. Es kann sein, dass Jesus uns in der stillen Zeit als Menschenfischer begegnet und uns in eine vertiefte Gemeinschaft mit ihm hineinholt und uns sogar in einen Dienst hineinstellt, das hätten wir vorher nicht gedacht. Vielleicht sind wir der Mensch, den er in der Viertelstunde am Morgen fischt, vielleicht morgen früh oder heute Abend. Wir sollten uns darauf einstellen, dass unsere Beziehung zu Gott noch wesentlich vertieft wird. In einem der Zeugnisse wurde gesagt oder die Frage gestellt, warum glauben gläubige Leute eigentlich nicht das, was Gott sagt? Warum tun sie das oft nicht, auch wenn sie das behaupten? Das kann dabei herauskommen, dass gläubige Leute tatsächlich glauben, was Gott sagt und das mit in ihr Leben hinein einbeziehen, was Gott sagt. Simon hatte schon im Vorfeld eine Geschichte mit Jesus. Das sieht jetzt hier, wenn man nur so diese Geschichte liest, so irgendwie zufällig aus. Ah ja, Jesus predigt und da sind zufällig diese Fischer dabei und zufällig werden sie hineingerufen. Aus den anderen Evangelien erfahren wir aber, dass Jesus schon von Jesus, dass Petrus oder Simon schon von Jesus berufen wurde. Matthäus und Johannes berichten darüber. Und er war mit ihm mitgegangen. Er hatte schon einiges mit ihm erlebt, sogar Wunder hatte er mit Jesus erlebt. Zum Beispiel die Heilung seiner eigenen Großmutter vom Fieber oder die Verwandlung von Wasser in Wein anlässlich einer Hochzeit. Das wusste er alles schon. Aber es war kein ständiges, kein verbindliches Verhältnis gewesen. Da fehlte noch etwas. Er war Jesus so weit nachgefolgt, wie es sein Geschäft erlaubt hatte. Versteht ihr, was das für eine Nachfolge war? Eine begrenzte Nachfolge. Eine begrenzte Tiefe. Eine begrenzte Tiefe der Gemeinschaft mit Jesus. Er war Jesus so weit nachgefolgt, wie es sein Geschäft erlaubt hatte. Und irgendwann war halt wieder Saison und irgendwann war Simon dann halt wieder bei seinen Booten mit den anderen Freunden zusammen am Fischen. Es war kein Verhältnis, in dem Simon schon so eine neue Ausrichtung seines Lebens bekommen hätte. Er hat Jesus halt beobachtet und ist mit ihm mitgezogen. Und das war's. Fische fischen und damit seine Familie versorgen, das war immer noch sein Lebenssinn und sein Selbstverständnis gewesen bis dahin, bis zu diesem Punkt, bis zu dieser Begegnung mit Jesus hier in Lukas 5. Jesus war für ihn eine Art Chef oder Vorgesetzter geworden. So redet er Jesus an, als Jesus ihn zum Fischzug auffordert. Er sagt zu ihm, ja, in meiner Übersetzung Herr, aber im Griechischen steht da ein anderes Wort als später. Es ist interessant, dass hier ein anderes Wort steht, so etwas wie Vorsteher oder Vorgesetzter. So ähnlich redet Jesus hier an. Die Beziehung zu Gott erfährt eine enorme Vertiefung zu Jesus. Am Ende, als er vor Jesus auf die Knie geht, nennt er ihn nicht mehr Chef, sondern er nennt ihn Herr. Und eigentlich gibt unsere Sprache gar kein Wort her, das diese Bedeutung wirklich zum Tragen bringt. Wir haben es nicht. Wenn wir Herr sagen, ich sage zu jedem männlichen Erwachsenen, Herr, wenn wir nicht per Du sind. Herr bedeutet, du hast das Sagen in jeder Beziehung in meinem Leben. Das bedeutet Herr. Haben wir kein Wort für. Dass Jesus ein anderer für uns wird, dass unsere Beziehung viel mehr Tiefgang bekommt, das dürfen wir von der stillen Zeit erwarten, weil es eine Begegnung mit Jesus ist. Er ist heute immer noch derselbe wie damals. Heute derselbe wie zu Zeiten von Lukas 5. Ist der gleiche Jesus. Und wir sind grundsätzlich auch nicht so viel anders als wie Simon. Jesus macht was aus Simon. Und er macht was aus uns. Aus ihm ein Menschenfischer, aus Andreas, Jakobus und Johannes wieder etwas anderes. Und aus uns, wer weiß, vielleicht auch Menschenfischer. Halten wir fest, in der stillen Zeit, wie in jeder Begegnung mit Jesus, bekommen wir einen neuen Lebenssinn und ein neues Selbstverständnis. Es geschieht eine Vertiefung der Beziehung zu Gott. Zweiter Punkt, schieb nicht auf die lange Bank, was Jesus von dir erwartet. Zweite Erkenntnis. Also es hängt nicht so sehr miteinander zusammen. Ihr merkt das. Es sind einfach Eindrücke, die man gewinnen kann aus dieser Geschichte. Schieb nicht auf die lange Bank, was Jesus von dir erwartet. Die Beziehung zu Gott erfährt Vertiefung, aber nicht einfach so. Angenommen, Simon wäre halt dabei gewesen, hätte die Rede miterlebt und Jesus hätte ihm gesagt, ja, jetzt fahr noch mal raus. Und Simon hätte gesagt, oh ja, kann man mal drüber nachdenken so. Ist ja interessant, was du mir so sagst. Ich erzähle dir morgen, was ich damit gemacht habe. Nein. Vor dieser Veränderung, die mit Simon passiert, gibt er einen ganz klaren Auftrag. Völlig klar, gibt es kein Vertun, keine Diskussion möglich. Fahr noch mal los. Wirf die Netze noch mal aus. Und Simon diskutiert nicht, sondern er macht das. Erst dann kommt es zu einer Wende in seinem Leben, nicht vorher. Hätte er angefangen zu diskutieren, wäre er halt die nächste Nacht wieder zum Fischen losgezogen. Ganz normal, wie bisher. Und es wäre immer so weitergegangen. In der Bibellesezeitschrift Orientierung, die ich ganz lange verwendet habe und die ich auch gerne empfehlen möchte, die es auch hier gibt, kann man kaufen hier am Büchertisch, steht zum Thema stille Zeit am Schluss: Tun Sie, was Sie erkannt haben. Schieben Sie es nicht auf die lange Bank. Und das möchte ich euch auch gerne so weitergeben. Das ist genau der Schritt, den wir uns oft sparen bei der stille Zeit. Stille Zeit, wir haben gelesen, wir haben gebetet, klappen das Buch zu und dann geht's weiter. Aber war da nicht etwas, wo wir auch eine Ansage gekriegt haben von Jesus? War da nicht auch etwas dabei, was wir tun sollen? Ein Besuch, der schon lange überfällig ist? Eine Geste der Versöhnung? Jemandem ein Wort sagen, das er gerade braucht, oder etwas bereinigen? Das ist genau der Schritt, den wir uns oft sparen. Wir wundern uns, wenn unser Glaube seltsam profillos ist und bei genauerer Betrachtung wir eigentlich auch keine anderen sind als andere Leute auch. Wir meinen, wenn man das nur theoretisch alles begriffen hat, was in der Bibel steht, dass es dann schon etwas bringt, aber es bringt nichts. Es bringt nichts. Es ist ja auch wahr, dass wir etwas gedanklich durchdringen können, dass wir diese Fähigkeit haben, etwas zu verstehen. Das ist eine gute Gabe Gottes. Aber mit den Gedanken ist es so eine komische Sache. Wenn es nur auf der Ebene der Gedanken bleibt, bewegen wir uns auf der Oberfläche. Es geht nicht tief. Und dann sagen wir vielleicht, ja, es muss auch ins Gefühl irgendwie rein, ins Herz rein. Aber selbst das ist noch Oberfläche. Selbst das ist noch relativ Oberfläche. In die Tiefe hinein geht es, wenn es zur Tat wird. Gefühle sind gut, aber Gefühle ohne Tat machen sentimental. Simon handelt und ein ganz neuer Weg wird frei für ihn. Dabei hat er gute Gründe, sich zu verweigern, so wie wir ja auch oft gute Gründe haben, nicht das zu tun, was Jesus von uns erwartet. Er hätte wirklich diskutieren können, er hätte sagen können, lieber Jesus, es ist sehr dumm, am Tag zum Fischen zu fahren. Am Tag kann man nichts fangen. Da gibt's, also ein Bibelwissenschaftler war mal am See Genezareth und hat Fischer interviewt und hat einem Fischer die Frage gestellt, und könnte man nicht am Tag auch rausfahren und Fische fangen? Und der hat ihn nur ausgelacht. Das macht kein Mensch. Das ist vergebliche Mühe. Da fängt man nichts, da verziehen sich die Fische. Er würde sich ja zum Gespött machen auch. Die anderen hätten ihn ja alle ausgelacht, wenn er mitten am Tag rausfährt. Wer macht das schon gerne? Und ich habe mir auch überlegt, der arme Simon, der muss sehr müde sein. Ich weiß, wie das ist. Eine Nacht wach geblieben und dann auch noch gearbeitet, hundemüde. Und jetzt ruft einfach nur noch das Bett. Das ist keine gute Idee, jetzt noch mal loszuziehen. Er hat also drei gute Gründe, die dagegen sprechen. Nur ein Grund, der dafür spricht. Einer. Weil du es sagst. Deswegen. Weil du es sagst, Chef, sagt er. Auf dein Wort hin, steht in der Luther-Übersetzung. Das ist die Grundlage für das, was er tut. Auf dein Wort hin. Nicht auf meine Vernunft hin oder auf mein Gefühl hin oder was die Leute so erwarten, darauf hin, sondern auf dein Wort hin. Das ist der eine Grund, der alles andere aufwiegt. Dass es sehr dumm ist, auf den See rauszufahren. Dass er sich zum Gespött macht, wenn er auf den See rausfährt. Dass er im Grunde genommen auch hundemüde ist. Das wiegt schwerer. Du hast es gesagt. Es kann sein, dass Gott euch in der Stillzeit etwas klar macht, was ihr tun sollt. Und dann gilt eben, was in der Orientierung steht. Tun Sie, was Sie erkannt haben. Schieben Sie es nicht auf die lange Bank. Eure Beziehung zu Gott wird so lange nicht tiefer, bis ihr das Erkannte getan habt. Es gibt einen Tunstau, könnte man sagen. Gott schenkt euch keine neuen Erkenntnisse. Er sagt nichts Bedeutsameres mehr in eurem Leben, nichts Neues. Wozu auch? Das alte Erkannte muss ja erstmal umgesetzt werden. Warum den Teller neu füllen, wenn die alte Portion noch gar nicht gegessen ist? Und schließlich der dritte Schritt. Erwarte, dass du dich erkennst, wie du wirklich bist. Simon macht den Fang seines Lebens. Oh, welche Überraschung. Und die anderen machen große Augen, die am Ufer dabei stehen. Der Nachspann der Predigt von Jesus. Ich kann mir vorstellen, dass noch viele, viele das miterlebt haben. Lukas beschreibt es drastisch. Für so viele Fische sind die Netze und das Boot nicht ausgelegt. Dafür sind die nicht gebaut. Kein Bootsbauer und kein Netz, wie nennt sich einer, der ein Netz macht, also so ein Netzmacher, hätte je so ein Netz gemacht für so einen Fang. Das gab es eben nicht. Johannes und Jakobus müssen zur Hilfe kommen und selbst dann gehen beide Boote beinahe unter vor diesem Riesenfang. Was wäre denn da die erwartete Reaktion so? Was hätten wir denn gedacht, wie die darauf reagieren, auf so einen Fang? Freude, oder? Freude, na klar. Weil man muss sich mal überlegen, ein Fang und sie haben auf Wochen oder vielleicht Monate ausgesorgt. Boah. Und das Gegenteil tritt ein. Ich habe am Mittwoch gesagt, oder letzten Sonntag war es gesagt, ein ganz, ganz wichtiger Punkt beim Lukas, immer wieder die Freude. Immer wieder. Es steht viel über Freude im Lukas. Und hier wird auch mal ein Punkt, hier die Freude anzubringen im Lukas-Evangelium. Das Gegenteil tritt ein. Angst, Furcht, Bestürzung, Panik. Simon fällt auf die Füße. Herr, geh fort von mir. Warum? Weil das kein normaler Fang ist. Weil das so ein unnormaler Fang ist, dass Simon und die anderen gar nicht mehr auf die Fische gucken, die da in ihrem Boot noch zappeln und die, wo sie nur noch so wenig eine Handbreit Freibord haben. Sie erkennen, hier sind besondere Mächte im Spiel. Gott ist im Spiel. Von dem sie zwar gehört haben, so vom Hörensagen, haben sie irgendwann in ihrer Kindheit mal was gehört, sind ja in einem frommen Elternhaus aufgewachsen vielleicht. Aber der lebendige Gott, nicht der, von dem sie gehört haben, sondern der lebendige Gott ist hier im Spiel. Er hat die Fische ins Netz getrieben und da packt Simon und übrigens auch alle anderen tiefe Furcht. Es ist nicht so sehr die Furcht vor dem Unerklärlichen, so wie wir manchmal etwas unheimlich finden, in der Dunkelheit eine unheimliche Bewegung irgendwo, sondern es ist die Furcht vor der Nähe des heiligen Gottes. Diese Furcht begegnet uns übrigens auch, nicht nur hier, sondern an anderen Stellen in der Bibel. Es gibt auch in der Kirchengeschichte eine Reihe von Beispielen, wo Menschen eine ganz, ganz tiefe Furcht vor Gott bekommen, wo sie ihn aus der Nähe erleben. Wo Gott real wird, da packt die Menschen sehr oft die Furcht. Es ist eine Heiligkeit. Es ist, als ob es alles in ein unglaublich helles Licht eintaucht. Und auch die ganz schmutzigen Stellen im Leben, die werden dann auf einmal sichtbar, so dass man sagt, also entweder Gott geht jetzt weg oder ich verbrenne in diesem Licht. Simon und seine Freunde haben bisher abseits vom Gesetz gelebt. Sie haben halt ein normales Leben gelebt. Die drei großen F waren Trumpf gewesen. Fische, Familie, Feste. Darum hat sich alles gedreht. Ganz normal. Nichts Ehrenrühriges. Fische, Familie, Feste. Damit waren sie keine Schurken. Nur da blieb halt nicht viel Raum für Gott. Es war halt so alltagsbestimmt, so routinemäßig. Verglichen mit den anderen Fischern und erst recht natürlich mit den Zöllnern und Prostituierten, die es auch in Kapernaum gab, waren sie schon ganz passable Leute. Da fühlten sie sich schon ganz wohl. Aber hier kommt es zu einer Begegnung mit Gott. Und das ist für normalen Menschen zum Davonlaufen. Sie merken, wie nahe der heilige Gott ihnen in Jesus ist. Dass dieser Jesus nicht nur einfach Chef ist, sondern dass er mehr ist. Dass in ihm das Wesen Gottes so nah ist. und dass sie zu diesem Gott überhaupt nicht passen und zu diesem Mann Jesus nicht passen. Würden wir erkennen, wie wir wirklich sind, es ist wie ein Spiegel, würden wir erkennen, wie wir wirklich sind, würden wir den verborgenen Wünschen unseres Herzens auf die Schliche kommen vor Gott, wir würden verzweifeln. Auf einmal wären da alle unsere unheiligen Regungen, die so in uns drin sind, und wir würden uns vor Gott sehen. Wir würden im Boden versinken wollen, wenn das möglich wäre. Wir würden auch gar nicht mehr beim Abendmahl hier dabei sein wollen, wo es um den Leib Jesu Christi geht. Das wäre einfach zu heiß. Der Heilige Geist offenbart uns eben auch unser eigenes Wesen. Das macht er. Zum Glück macht er es in solchen Portionen, dass wir es verkraften. Und dass er uns dann wieder auch wieder Freude schenkt, das ist nur gut. Simon bekommt eine große Portion Selbsterkenntnis. Und das ist vergleichbar mit der Menge an Fischen, die er fängt. So viele Fische, wie er fängt, so große Selbsterkenntnis bekommt er hier. Zu viel. Und so wie die Netze beinahe reißen und die Boote beinahe sinken, so reißt das Herz von dem Petrus und so reißt seine Seele auch. Er geht vor Jesus auf die Knie. Nein, dann lieber umsonst um die Ohren geschlagene Nächte, als noch einmal so ein Wissen der Nähe Gottes zu haben. Weg von hier, lieber Jesus, lieber Jesus, bitte geh weg. Da möchte man versinken. Es gibt solche Momente. Aber so nah ihm die Heiligkeit Gottes ist, und das ist die tolle Wendung in dieser Geschichte, so nah ist ihm auch die Gnade. Jesus sagt, hab keine Angst, fürchte dich nicht. Es ist eins von den 364 Malen, die dieser Satz vorkommt in der Bibel, fürchte dich nicht. Dieser Satz ist sehr nötig. In der Weihnachtsgeschichte schon sagt der Engel, fürchte dich nicht. Fürchtet euch nicht. Siehe, ich verkündige euch große Gnade, die allem Volk widerfahren wird. Immer da, wo Gott erscheint und wo er den Menschen erscheint, da ist dieses Fürchte dich nicht sehr nötig und es ist zum Glück auch zu hören. Ja, der himmelweite Unterschied ist da. Aber Simon braucht keine Angst haben. Er wäre unwürdig. Er ist unwürdig, aber Jesus macht ihn würdig. Sein Wort schafft das. Bei Menschen ist das ganz unmöglich. Aber für Gott ist es möglich. Er lässt ihn nicht nur leben, er macht sogar einen Menschenfischer aus ihm. Und das ist das Gegenteil von einem Fischfischer. Ein Menschfischer macht grundsätzlich etwas anderes. Für den Fisch bedeutet gefangen werden der Tod. Wenn ein Mensch aus dem Wasser gefischt wird, dann bedeutet es, er darf leben. Denken wir an ein verunglücktes Schiff. Da gibt es hoffentlich Menschenfischer. Bill hat uns dazu aufgerufen, auch Menschenfischer zu sein. Hoffentlich gibt es solche hier in der Stadt. Wenn es nicht genug gibt, dann müssen wir darum beten, dass es mehr gibt. Simon darf also in dieser Begegnung mit Jesus das ganze Bild sehen. Nicht nur, wie verworfen und wie unwürdig er ist, wie er in den Augen Gottes sehr entstellt ist, sondern auch darf er sehen, was die Gnade Gottes aus ihm machen kann. Das war ganz wichtig für seinen späteren Dienst. Dafür braucht er diese Erfahrung. Wenn nicht, dann wäre das Ganze ja auch viel unkomplizierter zu machen gewesen. Gott hat mit unserem Leben etwas vor. Es ist kein Zufall, dass wir sind, wo wir sind, hier in Hemsbach, Laudenbach, Wesel, wo auch immer. Gott will uns in seinen Dienst stellen. Einige werden Menschenfischer, jeder ein bisschen. Andere haben andere Aufgaben. Und deswegen bleiben solche Erlebnisse in der stillen Zeit auch nicht aus. Ihr werdet es erleben. Gott will uns in seinen Dienst stellen. Einerseits sind es sehr schmerzliche Erkenntnisse. So wollen wir ja gar nicht sein, aber andererseits ist der Trost da. Unsere Füße werden auf weiten Raum gestellt. Der Heilige Geist ist nicht nur der, der uns einen Spiegel vorhält. Er ist auch der Tröster. Das dürfen wir auch wissen. Wir sind jetzt am Beginn der zweiten Woche von 40 Tage mit Jesus. Für die, die schon lange stille Zeit machen, für die das eine gute Tradition ist, persönlich, ist das nichts Neues. Aber für andere war es eine ganz neue Erfahrung in dieser Woche. Möglich, dass auch ein bisschen was von der Erfahrung von Simon dabei war in dieser Woche. Ich möchte die drei Punkte euch noch einmal auch im Hinblick auf die zweite Woche sagen, dass ihr sie auch erwartet in der stillen Zeit, dass ihr nicht überrascht seid, wenn das passiert. Erstens, erwarte, dass deine Zeit zu einem tieferen Miteinander zwischen dir und Gott führen kann. Schieb nicht auf die lange Bank, was Jesus von dir erwartet, und erwarte, dass du dich erkennst, wie du wirklich bist. Das sind die drei Punkte, die mir deutlich geworden sind in dieser Geschichte von dem Fischzug des Jesus. Und jetzt machen wir uns bereit, die Nähe Jesu auch im Abendmahl miteinander zu feiern. Und das ist eine heiße Geschichte. Eine heiße Geschichte, weil Jesus uns sehr nahe kommt. Er sagt ja seinen Jüngern, das ist mein Leib. So nahe, wie er dem Petrus war, wo er ihn erkannt hat, ist er wirklich auf die Knie gegangen und hat gesagt, geh weg von mir. So nahe kommt Jesus uns auch. Und es ist die Frage, wie wir mit dieser Nähe umgehen, ob wir das so leicht hinnehmen oder ob uns das klar ist. Wenn wir miteinander blasen, da haben wir nicht nur Noten auf dem Papier, sondern da sind auch Striche an den Systemen oben. Und diese Striche heißen Zäsur. Das heißt, es wird Luft geholt. Es ist ein Atemzeichen. Und so ist das Abendmahl auch ein wenig, hat es von einem Atemzeichen. Wir halten inne. Es ist mehr als ein Atemzeichen, weil wir neu anfangen können. Wir können das Alte, das uns belastet, auch das alte Fehlverhalten, die alte Fehlprogrammierung vor Gott bringen. Buße tun, umkehren. Ja, wir sollten das tun und dürfen mit Gottes Gnade neu anfangen. Wir erhalten neue Kraft von Jesus Christus her. Und ich lese uns die Einsetzungsworte und ich bitte meine beiden Helfer hier währenddessen nach vorne zu kommen.